Herzlich willkommen zum CT Uplink. Heute wird's faltig.
CT Uplink.
Diese Folge vom CT Uplink wird euch präsentiert von einem echten deutschen Digitalpionier und zwar MetaGer. Das ist eine gemeinnützige, unabhängige und datenschutzfreundliche Suchmaschine aus Deutschland. MetaGer ermöglicht nicht nur vollständige Anonymität vor und nach der Suche, sondern ist auch Open Source und wird zu 100% mit Ökostrom betrieben. Mehr Infos findet ihr auf metager.de und nachher noch zum Ende des Uplinks. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wieder drei wunderbare Gäste der Reihe rum. Fange ich mal an. Keno.
Ich bin Keno.
Du bist der Keno.
Ich bin Len Keno Jansen und habe so ein Handy mitgebracht.
So ein faltiges.
So ein faltiges.
Ich glaube, darauf
Handy.
Bezog sich auch dein. Der Mordswitz am Anfang. Ja, ja. Das Galaxy Fold. Darüber reden wir gleich noch. Und Jan Schüssler ist auch noch da.
Ja, genau.
Mit dir sprechen wir über
Windows 10.
Windows 10.
Da ach, das ist neu, ne? Das kommt bald, ne? Dieses Windows 10.
Ja, ich glaube, ja, am 14. Januar. Ich glaube, bald soll es veröffentlicht werden.
Nein, die neue Version von Windows. Wie heißt das?
Ja, 1909.
Genau. 1909, genau. Ich habe gerade erst 1809
installiert. Und Christoph Windeck.
Hallo.
Du hast uns was zum Raspi mitgebracht.
Genau, wir haben den Raspi übertaktet und da kann ich ein bisschen was zu erzählen.
Na, super. Fangen wir mit Windows an, würde ich sagen. Was gibt's Neues bei Windows?
Das ist jetzt so schon mit Windows anfangen, damit die Leute noch länger eingeschaltet lassen. Ne? So.
Nein, ich dachte, das wäre ein interessantes Thema.
Also Windows ist doch, also für uns alle ist Windows so ein super Thema. Also wenn auf Heise Online oder in CT was über Windows ist, dann...
Ja, stimmt, gut. Das nutzt ja auch fast jeder, meistens notgedrungen. Ne? Ja. Aber ja.
Ich meine, ich benutze Windows eher weniger. Ich benutze hauptsächlich Linux, aber gerade dann würde es mich mal interessieren, was hat sich geändert? Was gibt es Neues? Irgendwelche großen neuen Änderungen?
Ja, also eigentlich gar nicht so viel. Diese 1909 ist ja tatsächlich gar nicht, also zuerst mal ein Unterschied ist, dass 1909 gar nicht so kommt, wie die bisherigen Funktions-Upgrades gekommen sind, nämlich als so ein dickes 3 Gigabyte oder 2-3 Gigabyte großes Upgrade-Paket. Und es läuft im Hintergrund auch nicht mehr diese Upgrade-Installation, bei der immer endlos viel schief gehen konnte.
Also es ist jetzt quasi eher wie so ein klassisches kleines Windows-Update.
Das, also von der Beschreibung her erinnert das erstmal so ein bisschen an ein Service Pack.
Okay.
Ja, weil es halt ein bisschen was im Hintergrund unter der Haube so ein bisschen Kompatibilität verbessert. Man will hier und da Energieeffizienz ein bisschen optimiert haben. Ja, es sind schon 3, 4, 5 neue Funktionen auch drin, aber relativ kleine Sachen alles im Vergleich zu den vorigen Sprüngen.
Ich muss aber sagen, bei dem 1809 habe ich auch nicht so viel Sachen.
Ja, wenn man nicht guckt, merkt man tatsächlich auch nicht so viel.
Wenn man nicht Jan Schüssler ist, der jeden Pixel in Windows auswendig kennt.
Ja, so ist Namen. Vermutlich ist das so, ja. Also das eigentlich Spannende ist, dass jeder, der heute 1903 hat, und das auch aktuell gepatcht hat, eigentlich schon 1909 hat.
Aha.
Weil, das ist so Microsofts ganz neuer Ansatz, also sie liefern nicht einfach nur ein Funktions-Upgrade im Sinne von, also als Update, als normales, wie ein kumulatives Update, sondern haben die Funktionen eigentlich schon über die Monate reingepatcht.
Aha, okay.
Und das eigentliche, dieses Update-Tool, was von 1903 auf 09 umswitcht, ist so ein 20, 25 Kilobyte kleines, so eine Textdatei, wenn du so willst.
Die schaltet das dann frei.
Die das freischaltet, genau.
Das ist ja witzig. Mhm. Ich meine, das ist ja ein völlig anderer Ansatz. Bisher war es ja so, dass sie einfach diese riesigen quasi Neuinstallationen gemacht haben. Ne?
Ja.
Und wie ist das jetzt eine dauerhafte Strategie, die sie verfolgen werden? Was meinst du? Oder
also,
werden sie für andere Sachen dann doch wieder sagen, müssen wir jetzt nochmal groß anpacken.
Also das klingt ja zuerst mal ganz schick, ne? Weil du sagst, okay, du kriegst Funktionen geliefert, ohne dafür so ein riesen Upgrade machen zu müssen. Es ist auch ein bisschen beängstigend, weil sie halt jederzeit jetzt Funktionen nachliefern können, ohne es, teilweise machen sie es einfach, ohne es zu dokumentieren. Also sie haben zum Beispiel im, lass mich lügen, Mai, Juni, Juli, irgendwann haben sie was an BitLocker-Gruppenrichtlinien verändert.
Mhm.
Da geht es um selbstverschlüsselnde SSDs, dass die künftig, wenn sie noch nicht verschlüsselt sind, nicht mehr serienmäßig Hardware-Verschlüsselung nutzen, sondern immer per Software, es sei denn, du sagst dem per Gruppenrichtlinie wirklich, nutzt das gab es in der Vergangenheit so ein bisschen Sicherheitslücken in den Firmwares, dieser SSDs und so. Naja. Und das haben sie in manchen Fällen einfach gar nicht dokumentiert. Also das gehört dann ja eigentlich ins kumulative Update rein. Das haben sie schon gemacht letztlich bei der 19.03. Mhm. Also gar nicht jetzt mit dem Sprung auf 19.09. Und dieses Verändern von Funktionen ohne ein Funktionsupdate, naja, ich sag mal so, bislang wusste man eben, es crasht im Zweifelsfall jedes halbe Jahr, aber dazwischen konnte man sicher sein, relativ sicher sein, dass nicht allzu viel schief läuft. Und jetzt können sie im Grunde jederzeit was an den Funktionen schrauben.
Ist das ein bisschen vergleichbar mit Android? Weil die haben ja auch angefangen, Sachen einfach zu pushen über diese sogenannten Play-Services. Ja. Also, dass du gar keine App updatest, sondern du kriegst einfach irgendwas reingedrückt über diese Play-Dinger und das kannst du gar nicht verhindern.
Sozusagen. Also rein von der Architektur her bin ich jetzt nicht weit genug in Android irgendwie, ob das so direkt vergleichbar ist. Also da hast du ja eher, wenn ich es recht richtig im Kopf habe, so eine Linux-artige, im Prinzip als wie eine Paketverwaltung.
Nee, aber nur
aber vom, das vom ist Prinzip, schon so, dass du, kann, genau, dass du Funktionen merkst, auch nachgeliefert kriegst, ohne es zu merken und dafür nicht mehr ein Upgrade von, was weiß ich, Android 6 auf 7 oder wie auch immer nötig ist. Ja.
Okay. Betrifft das auch die Enterprise-Version von Windows? Da gibt es ja ein bisschen andere Staffelungen, was die Updates angeht, soweit ich weiß.
Nein, eigentlich nicht, bis auf einen speziellen Fall. Also was das erstmal betrifft, sind Firmenkunden, die eben die Enterprise-Version nutzen und die, naja, die künftig sagen können, wir nutzen einfach nur diese Herbst-Versionen, um eine Version zu haben, die man 2,5 Jahre lang mit Updates versorgen kann, statt nur 1,5 Jahre lang. Das wird von Microsoft gern so verkauft. Die sagen, okay, die Frühlingsversionen, das sind, zeichnet sich so ein bisschen ab, dass das wahrscheinlich vielleicht immer die großen, die Major-Releases werden können und die Herbstversionen dann, naja, so eine Art, nennen wir es Service Pack, obwohl es technisch keins ist eigentlich. Und dass man auf Basis dieser Herbstversion dann eben 2,5 Jahre lang Updates kriegt. Okay. Was Microsoft nicht dazu sagt, ist, dass sie bislang für jede Version für Enterprise 2,5 Jahre lang Updates gebracht haben. Also insofern wird der Service ein bisschen eingeschränkt, aber praktisch ist es halt trotzdem, dass man als Businesskunde sagen kann, okay, wir installieren hier nicht schon gar nicht jedes halbe Jahr eine neue Version, sondern dann immer nur die Herbst-Releases, wo man schon ein halbes Jahr Erfahrung mit dem Frühlings-Release Microsoft ein halbes Jahr Erfahrung damit gemacht hat und das dann soweit auf eine Service Pack ähnliche Qualitätslevel gepatcht hat und dann eben auch die Option zu sagen, wir spielen sowas einfach nur alle 2 Jahre ein und nicht jedes Jahr, wie Microsoft es vielleicht gern hätte. So, ne? Und ja. Und dann gibt es natürlich das Ganze davon unabhängig mit den Service-Zeiten auch noch die Enterprise LTSC-Version. Okay. Das ist natürlich eigentlich ganz unabhängig davon, die machen so alle 2-3 Jahre auf Basis der dann aktuellsten Windows 10 Release eine Long-Term-Servicing-Version, die auch ausdrücklich niemals Funktionsupdates bekommt. Okay. Also die bleibt genau auf diesem Stand stehen und wird sich nicht ändern. So.
Okay. Aber was ist denn nun neu?
Ja, was ist ja gar nicht so viel. Also wenn man guckt, was man sieht, ist, wenn man jetzt dieses Uhr- und Kalender-Widget öffnet, wenn du da unten draufklickst, öffnet sich ja so eine Kalenderansicht und da gibt es einfach eine Option, um jetzt Termine direkt aus diesem Widget heraus einzutragen. Oder was sie auch haben, was im Test noch nicht so geil lief, war eine Funktion, mit der das Suchfeld oben rechts im Explorer auch zum Beispiel deine OneDrive-Inhalte, die nur online liegen, mit durchsuchen kann.
Nicht schlecht.
Schon mal was. In der Praxis war dieses Suchfeld ziemlich zäh und ist auch dann irgendwann früher oder später mal abgestürzt. Also, naja.
Bisschen ärgerlich. Es gab ja irgendwie bei dem Windows 9, es gibt ja dieses Windows 10 X. Hat das was damit zu tun? Da sollte es ja irgendwie ein neues Startmenü geben oder sowas. Kommt das jetzt auch für das normale Windows oder ist das eigentlich was ganz anderes?
Wir wissen ja noch nicht wirklich was. Ne? Das Windows 10 X ist ja das Betriebssystem für diese Surface-Faltgeräte, was sie vorgestellt haben. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht. Doch, genau. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Surface Pro X.
Okay.
Das ein ARM-Gerät wird, auf dem nach meinem Wissensstand aber ein ganz normales, also normal ja auch nicht wirklich, aber ein Windows 10 für ARM laufen wird. Mhm. Aber kein Windows 10 X. Und dieses Windows 10 X Ja, ehrlich, ich, also keine Ahnung, warum die überhaupt diesen Namen gebracht haben. Okay. Das liest sich so wie, ja okay, wir haben da ein neues Feature-Set eingebaut für diese Faltfunktion, geteilte Sicht oder Bildschirmansicht, wie auch immer. Und ja, weiß ich nicht, also die haben schon größere neue Funktionen innerhalb der Windows 10-Reihe gebracht, wo man dachte, da macht man jetzt auch nicht eine neue Edition irgendwie für auf. Mhm. Das erschien mir ein bisschen seltsam, ja.
Also ich habe so das Gefühl, sie haben sich jetzt redlich bemüht, Windows 10 das irgendwie alles einigermaßen konsistent zu benennen und da nicht so viel zur Verwirrung zu stiften, auch wenn das vielleicht nicht immer geklappt hat, aber jetzt machen sie doch wieder irgendeine zweite Schiene aufgefühlt.
Ja, man fragt sich auch so ein bisschen, wo das hinläuft, ne? Weil Windows 10 X, das X wird ja auch gerne als 10.
Windows 10 10. 10, 10.
Ja, super. Naja, und ich weiß auch nicht. Also eigentlich hätte ich ja damit gerechnet, wenn man schon bei so Spekulationen ist, was, ob sie die 10 nicht einfach streichen, dass du halt Windows Version 1909 hast. Mhm. Und diese 10 ist ja eigentlich sowieso völlig völliger Unfug.
Ja, das ist 10 Jahre später. Also das hat doch irgendwas mit, hat das nicht irgendwas mit 2010 zu tun? Weitestens, nee?
Das hat eigentlich, ja, das haben sie, glaube ich, auch nie so genau erklärt, warum das Ding überhaupt Windows 10 heißt. Ne?
Also ich denke dann immer,
man wollte halt nicht die neuen
2010,
so,
wann, ich weiß gar
Windows
nicht.
Windows 10 kam 2015.
Ah ja, okay, ne, dann ist es ja auch schon ein bisschen hängen geblieben, dass man das dann 2000, okay. Ich habe das immer auf das Jahr bezogen. Ja,
spannend wird dann aber nochmal, ob sie das Windows, was dann im nächsten Frühling rauskommt, ernsthaft Windows 2003, also 2003 nennen.
Ja.
Gab dann immer einen Windows Server 2003 ja. Schon, ne? Aber,
ja, nee. Ja, vor allem, weil die Office-Version ja auch, es gibt ja eine Office-Version, die 2003 heißt. Und da ist es ja wirklich auf das Jahr bezogen.
Mhm. Mal gucken, was so draus wird.
Ja.
Windows auf dem Raspi haben wir auch schon mal gemacht, aber der Raspi war nicht schnell genug.
Mm.
Ha! Mordsüberleitung.
Wow, wow. Die Überleitung war ja super.
Nicht wahr?
Ja.
Reden wir über das Raspi übertakten.
Ja.
Ich meine, braucht man das? Bringt das was?
Tja.
Was muss man dafür tun?
So. Es geht.
Es geht, okay. Es das geht. Ist ja schon mal ein Anfang.
Aber was es bringt, ist eben immer die große Frage. Okay. Also man kann die Physik nicht austricksen und letztlich ist es so, dass es nur für... Also es ist natürlich interessant, weil man sich tiefer in die Technik des Raspi einsteigt. Also wer sich in seiner Freizeit gerne damit beschäftigt, dem haben wir sozusagen eine Anleitung bereitgestellt. Mir war das ursprünglich auch nicht alles so klar, wie einfach das geht. Man arbeitet da ja im Wesentlichen in einer Konfigurationsdatei, da macht er was anders. Aber die große Frage ist eben, und das kann man ein bisschen schlecht vorhersagen, was bringt es mir ganz konkret in meinem Anwendungsbereich? Denn wie gesagt, die Physik ist unerbittlich und der Chip ist klein und es gibt wenig Kühlung. Und
war ja beim Raspberry 4, als er rauskam, ein großer Kritikpunkt, dass er genau, sehr heiß wird.
Da ist vieles besser geworden.
Okay.
Das ist auch einer der Gründe, warum wir ein bisschen gekämpft haben auch, weil es mittendrin ein Firmware-Update kam, was dann doch nochmal den Leistungsbedarf des Chips etwas nach unten gebracht hat. Mhm. Weshalb sich das mit dem Übertakten dann auch einfacher ging. Aber man es auch vielleicht gar nicht mehr so sehr braucht.
Ja.
Da muss man vielleicht mal vorne anfangen. Also das Problem ist, warum ich auf die Physik komme, der Chip überhitzt sehr schnell, wenn er wirklich was zu tun hat. Das ist, glaube ich, vielen Leuten, muss man vielleicht mal vorausschicken, nicht so klar. Manche denken immer noch so ein Computer, der braucht die ganze Zeit, wenn er an ist, immer gleich viel Strom. Mhm. Und das ist ja ein großer Irrtum. Also die ganzen Smartphones sind ja überhaupt nur möglich, dass sie so lange mit dem Akku laufen, weil sie die laufen ja immer. Ein Smartphone läuft immer, auch wenn der Bildschirm aus ist, sonst könntest du ja keine Nachrichten empfangen. Aber eben so wahnsinnig sparsam, dass es eben tagelang mit einer Akkuladung auskommt. Und der Raspi-Chip ist ja ein Smartphone-Chip letztlich, der kann das natürlich auch. Und wenn der an ist, dann läuft der und er nichts zu tun hat, dann läuft er eben nur so mit 600 MHz und eigentlich takten diese Prozessoren, diese Transistoren, die da drin stecken, eben relativ selten. Also viele Recheneinheiten tun gar nichts, dann ist er eben sehr sparsam. Und wenn man da eine Webseite aufmacht, wo ganz viel JavaScript geladen wird oder ein Video läuft und so, dann takten die erstmal, haben die mehr zu tun.
Mhm.
Und er taktet auch noch hoch. Und damit er überhaupt hochtakten kann, muss die Spannungsversorgung hochgeschaltet werden, also die Spannung wird höher. Und dann braucht er sehr, sehr viel mehr Strom, als wenn er eben zwar läuft, aber wenig tut. Und das führt dazu, dass er relativ schnell überhitzen kann.
Okay.
Also nicht der ganze Raspi, sondern nur der Prozessor selber. Okay, ja. Und der drosselt sich dann auch. Überhitzen ist vielleicht schon das falsche Wort, sondern er taktet dann eben einfach wieder runter, ganz einfach. Und vor allem senkt er seine Spannung, weil das bringt am meisten Kühlwirkung.
Okay.
Und je nachdem, was ich nun für eine Anwendung habe, kann mir das hoch- und runtertakten oder übertakten überhaupt was bringen oder eben nicht. Und da haben wir ganz unterschiedliche Anwendungen. Also man hört manchmal zum Beispiel, OpenSSL-Verbindungen sind lahm. Mhm. Da hängt es aber sehr vom Algorithmus ab. Und wir haben festgestellt, dass OpenSSL, wenn man tatsächlich nur eine Verbindung drauf macht, also für eine VPN-Verbindung auf den Raspi, dann läuft das auch nur auf einem Kern. Mhm. Ja? Und wenn nur ein Kern unter Dampf ist, er hat ja 4 Prozessorkerne, dann überhitzt er eigentlich nie. Dann wird er zwar schon an die 80 Grad heiß, aber er taktet auch kaum herunter. Also da würde es mir zum Beispiel jetzt gar nichts bringen.
Ja? Klingt ja schon relativ viel eigentlich.
Naja, so moderne Chips zum Beispiel, wir haben das bei den SSDs, wird das oft diskutiert. Da gibt es ja auch diese Kühler für diese M2-SSDs, mhm. aber so einfache Speicherchips, die sind durchaus für 80, 90, 95 Grad spezifiziert. Okay. Ja, das könnte ich jetzt einen langen Exkurs drüber halten, warum das bei Desktop-PCs ein bisschen anders ist und so weiter, genau. Aber hier ist es so, der kann die 80 Grad gut ab, das mhm. ist kein Problem. Das Problem, was ich als Nutzer habe, ist eben, ja, dann takte da runter und dann habe ich nichts gewonnen. Mhm. Und das muss man immer sich ganz genau klar machen, was das bedeutet. Denn wenn ich ihn zu sehr übertakte, dann fährt er noch schneller in die Begrenzung und taktet also noch früher runter. Das heißt, ich kann durch das Übertakten des Raspi widersinnigerweise den ganzen Chip langsamer machen. Das muss man sich immer klar machen. Das ist eben, man kann ohne Zusatzkühlung die Physik nicht austricksen. Mhm. Und das mit der Kühlung, das bringen wir auch demnächst dann mal. Aber jetzt ging es erstmal darum, wie geht denn das Übertakten? Was bringt das? Mhm. Und ich hatte ja schon eine Beispielanwendung genannt, also zum Beispiel, oder zwei, also OpenSSL, da wird es wenig bringen. Mhm. Wenn ich aber zum Beispiel für mehrere Leute verschlüsseln will, also mehrere Threads laufen auf mehreren Kernen, dann mag es sein, dass das was bringen kann. Das andere war zum Beispiel Webseiten browsen. Das ist also auch typisch, das kennen wir von den Notebooks und auch von den Smartphones. Daher kennen wir diesen Turbo bei mhm. den Prozessoren, weil eine Webseite aufmachen ist ganz typisch. Ich mache die auf, dann soll das ganz schnell gehen und dann lese ich ja erstmal. Mhm. Ja, das heißt, genau dieses Verhalten nutzt der Prozessor aus. Auch die thermische Trägheit, kann man sagen, des ganzen Kühlsystems. Der fährt also erstmal hoch und danach hat er üblicherweise Zeit, wieder abzukühlen. Bis also der nächste Stoß kommt, bis ich auf den nächsten Link klicke. Mhm. Wenn ich so ein Verhalten habe, dann kann das Übertakten eigentlich im Grunde am meisten bringen, weil da ist schon, also wir reden hier darüber, dass es hängt ein bisschen vom individuellen Raspi ab und wir reden auch nur über den Raspberry Pi 4, also den mhm. Raspi 4B. Der ist eigentlich mit 1,5 Gigahertz, 1500 Megahertz spezifiziert und man kann durchaus 2 Gigahertz rausholen. Mhm. Das sind also dann schon fast ein Drittel mehr. Das ist so an der Grenze, wo man es anfängt zu spüren. Das okay. heißt, wir reden hier nicht darüber, dass der doppelt so schnell wird. Das muss man sich ganz klar machen. Und ja, und dann gibt es aber Lasten, die sind doof. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Video gucke und ich gucke das Video, ein Video, was der interne Codec kann. Da ist ja, eine Hardware-Einheit drin, die zum Beispiel H264 dekodiert, auch eine, die H265 dekodiert. Und die für H265, die lässt sich im Moment noch nicht so gut nutzen. Mangels, man könnte das als Treiber bezeichnen. Aber für H264 funktioniert es gut. Mhm. Und diese Hardware-Einheit, die ist so effizient, wenn ich da Video gucke, dann läuft die einfach. Und dann wird der Prozessor auch nicht sonderlich heiß. Da bringt es mir also nichts. Mhm. Bei H265 wiederum, da kann es je nach Video was bringen. Und jetzt haben wir ein Problem, weil der Software-Codec benutzt alle 4 Kerne. Okay. Wenn ich die jetzt auch noch hochtakte, dann ist das für die ersten 3 Minuten läuft das Video dann zwar, dann wird aber der Chip wiederum so heiß, dass es dann doch wieder ruckelt. Okay. Das heißt, da komme ich aus dieser Falle erstmal auch nicht raus. Ja? Also es gibt eben, es hängt von der Software ab und jetzt kommt halt der Clou an diesem Artikel. Der Kollege hat mehrere Skripte geschrieben, die Temperatur auslesen. Und die kann man auch benutzen, um bei seinem Raspi selber zu gucken, wie geht denn das so. Ja. Und aus diesen Kurven, die er in dem Artikel so erklärt, ich kann mal eine zeigen. Kannst du mal die Kamera oben anmachen? Ich habe hier mal so eine Kurve, da sieht man das. Also das Rote hier, zufällig rot, ist der Temperaturverlauf. Und das Grüne hier ist die Taktfrequenz. Und hier steht 1,5 Gigahertz, das ist also jetzt nicht übertaktet. Und hier unten drunter haben wir dran geschrieben, was das für, das muss ja reproduzierbar sein für Messungen. Mhm. Das heißt, wir haben natürlich nicht irgendwas gemacht, sondern wir haben Sachen laufen lassen, die möglichst reproduzierbar eine Last simulieren.
Okay.
Und hier hat er OpenSSL, also für diese VPN-Verbindungen gemacht. Da sieht man, da geht er hier auf 1,5 GHz hoch. Ja, nach 5 Minuten hört das wieder auf. Dann hat er Pause zum Abkühlen. Dann sieht man hier, fällt die Temperaturkurve. Dann hat er den GL Mark II angeworfen. Das ist ein, eine Software, die lastet den Prozessor, den Grafikkern aus. Mhm. Und gleichzeitig wurde aber noch ein einziger CPU-Kern belastet. Das läuft wiederum für 5 Minuten. Und hier sehen wir in diesem nicht übertakteten Beispiel, da geht die Temperatur schon ziemlich dicht an die 80 Grad hier ran. Diese gepunktete Linie hier sieht man jetzt ein bisschen schlecht, ist aber egal, es geht nur ums Prinzip. Der läuft dann also langsam hoch in mehreren Minuten. Mhm. Und hier würde er dann mal anfangen runterzutakten, hat er aber nicht gemacht. In diesem Fall war er ja noch nicht übertaktet. Und jetzt kommt der dritte, das ist der böse. Das ist ein Tool, das nennt sich CPU Burn. Mhm. Das läuft auf allen Kernen und das lastet die Kerne dann auch aus. Und hier sieht man, dass er relativ schnell hier über diese 80-Grad-Linie kommt. Und dann fängt er hier unten an, deswegen ist das Grün hier dicker. Dann fällt die Frequenz erstmal auf 1 GHz. Und wenn es dann noch heißer wird, dann geht er sogar noch runter.
Okay.
Da haben wir diesen Effekt. Man sieht aber auch mehrere Sekunden lang, hält er das durchaus aus. Ne? Das ist mal so das Beispiel. Und solche Plots könnte man jetzt eben mit dem, das haben wir erklärt, selber aufzeichnen für die eigenen Anwendungen und sieht dann eigentlich auch erstmal, wie läuft, ist denn überhaupt mein Temperaturverlauf?
Mhm.
Ja? Und wenn man jetzt zum Beispiel ein enges Gehäuse hat, ich habe mal als Beispiel hier dieses originale Gehäuse von der Raspberry Pi Foundation, da passt der Raspi so ganz rein. Da ist natürlich dann innen nicht viel Luft für den armen Raspi, der sitzt dann da so drin.
Das und arme Schwein.
Dann wird, es geht um diesen Chip hier, der so silbrig ist. Das ist der, der besonders heiß wird. Der wird seine Wärme dann da drin nicht richtig los. Und wenn man den noch im geschlossenen Gehäuse hat, dann lohnt es sich vor dem Übertakten erstmal zu gucken, wie läuft denn das hier überhaupt? Mhm. Also wenn man zum Beispiel sagt, ein anderes Gehäuse und sowas kommt für mich sowieso nicht in Frage und der muss unbedingt im Gehäuse sein und ich will weder einen Lüfter noch ein teures Gehäuse und der überhitzt sich jetzt schon, dann brauche ich mit dem Übertakten auch nicht anzufangen. Mhm. Ja. Aber es gibt eben auch Gehäuse, wir werden auch da einen Test zu machen, da sind wir dran. Das sieht man hier vielleicht, der hat hier so eine Beule, das Gehäuse, aus Blech. Und da würde jetzt der Prozessor genau drauf passen, da kommt natürlich noch Wärmeleitpaste dazwischen. Und dann leitet der Prozessor seine Wärme auf den Deckel von dem Gehäuse ab und dann hat er viel mehr Fläche.
Ja. Gibt es auch ohne Kodi-Design, falls
das gibt es auch ohne Kodi-Design. Und es gibt natürlich die Hardcore-Variante, die haben wir hier auch mal mitgebracht. Der das Kollege wollte unbedingt, dass ich das reinstecke. Genau.
Das sieht echt aus
wie so. Geht hier hier an. Da ist dann ein kompletter Kühler da drauf geschraubt. Was aber
super.
Wir werden was da noch, ist
der Kühler eigentlich?
Der ist speziell dafür designt.
Ah, ja,
das ist ein so eine Art Kickstarter-Projekt. Das ist nicht Kickstarter, kommt aus China.
Cool, durch die LEDs, die wahrscheinlich so ein bisschen eine Frequenz haben, sieht man da das,
sieht Kugel, man dann
das
wieder,
Kugellager.
Genau. Wie also ist ganz hübsch, ist. Aber mir ging es darum, der Raspi ist ja, das hat die Raspberry Pi Foundation ja erklärt. Wenn du nochmal drauf gehst auf die obere Kamera, da ist nicht mehr viel Platz und hier sind überall Leiterbahnen.
Mhm.
Und es ist anders als bei einem Desktop-PC-Mainboard. Das ist ja für Kühlung ausgelegt.
Ja.
Da gibt es da drum eine riesen Prozessorfassung und Halter, um richtig dicke Kühler anzuschrauben. Ja. Das hat der Raspi halt nicht. Der hat hier nur die 4 Löcher ganz weit außen und die haben eine relativ komplexe Halterung, die jetzt auf diesen Prozessor drückt.
Ja, auch aber da mit kann diesem Lüfter würde das dann auch passieren? Was du
nee, das wäre dann besser. Und das messen wir gerade aus, wie das dann wird. Also das heißt, zum wirklich, wenn man den wirklich nennenswert übertakten will unter Dauerlast, kommt man, kann man eigentlich schon so abschätzen, um eine bessere Kühlung nicht herum. Und die gucken wir uns gerade an. Wir sind da ein bisschen zurückgeworfen worden, weil natürlich jetzt dieses Firmware-Update kam, was das ganze Kühler gemacht hat, was erstmal gut ist, aber alle Messungen, die wir bereits hatten, über den Haufen geworfen hat.
Ja.
Und wie ihr euch denken könnt, da muss man ziemlich lange die Kühler draufhummeln und so. Also der Raspi ist eben auch aus Kostengründen, wird er nicht mit einer aktiven Kühlung ausgeliefert. Das kostet halt Geld, ist aufwendig. Aber weil er so klein ist, ist er eben auch nicht ideal dafür geeignet.
Sieht aus wie so ein Mini-Gaming-Mainboard, das man geschrumpft hat.
Ist wirklich ganz süß.
Ich würde mir dazu
wollen ja keinen Lüfter.
Ich würde mir dazu so ein Gehäuse wünschen, das auch so einem Gaming-PC nachempfunden ist, aber so halt wie so ein halber
Schuh hat. Es gibt ja da haufenweise Projekte, auch selbstgedruckte und so.
Und, am besten mit Panzer.
So eine kleine Grafikkarte noch so in Form einer
Visitenkarte. Ich finde halt immer, wenn man Leistung braucht, also man muss sich natürlich immer klar machen bei der ganzen Geschichte, auch mit dem Übertakten. Also wir haben so einen Standardspruch mit Übertakten. Takten ist eine schöne Sache, aber wenn man das jetzt macht, um Zeit zu sparen in seinem Leben, dann braucht man damit nicht anzufangen, weil die Zeit, die man für das Übertakten braucht, die holt man nie wieder durch den schnelleren Raspi rein. Also das ist mehr für den Spaß.
Ja.
Und auch mit diesem, ich kaufe für meinen Raspi jetzt noch dieses Zubehör und jenes Zubehör, ja, wenn man das mag, das ist alles okay. Nur man ist natürlich dann sehr schnell über der magischen, sagen wir mal, Grenze von 130, 140 Euro, wo ich eben auch einen x86 Mini-PC haben kann. Mhm. Ja? Und der ist sowieso so viel schneller, dass dann eben andere Sachen wieder sowieso besser gehen. Also man muss da immer, da gibt es einfach eine finanzielle Grenze des Machbaren und wie gesagt, die Physik lässt sich nicht austricksen. Es gibt ja sehr viel stärkere Smartphone-Chips, aber die sind natürlich teurer, die kriege ich natürlich nicht für 35 Euro. Also da beißt sich dann immer irgendwann die Katze in den Schwanz.
Ich finde das übrigens gerade charmant, dass er keinen Lüfter hat, standardmäßig.
Genau,
das,
ja, genau,
das natürlich. Ist ja für die meisten Anwendungen, wenn du dann
will man so, ja ein, genau das.
So ein Pi-Hole oder so laufen hast, ja, dann musst du ja deinen Raspi
da brauchst du aber auch nicht übertakten
normalerweise. Genau, nee, genau. Also ich habe jetzt einen Raspi 4 zu Hause, da laufen einige Dienste drauf, aber der langweilt sich auch halt auch die ganze Zeit.
Naja, ist ja auch okay. Ich persönlich, ja, ist meine persönliche Einschätzung, die Raspberry Pi Foundation hat sich nicht so ein Wahnsinnsgefallen getan, als sie so gesagt haben, ja, das kann jetzt deinen PC oder sowas ersetzen. Mhm. Ja, das ist also grenzwertig. Dann hätten sie sagen müssen, wir liefern aber mal ein gescheites Kühlergehäuse mit und dann geht es ein bisschen besser. Mhm. Ja, also PC-Einsatz ist heute so, man denkt natürlich immer, ja, Intel hat seit Jahren nichts gemacht und die Prozessoren werden nicht immer schneller und so und Smartphone kann das alles auch, aber wenn dann so ein volles Linux drauf läuft, dann sieht man schon, so ein Desktop-PC braucht heute schon einiges an Rechenleistung und für 35 Euro ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ja. Oder man ist sehr genügsam. Aber für diese Dienste ist der Raspi ja genau wie geschaffen. Das ist natürlich der ideale, das ideale Biotop.
Ja, klar. Ja. Ja, sehr schön. Du hast noch so hier so eine Temperatur.
Ja, ich habe mal noch, ne, mitgebracht. Können wir auch nochmal auf die schön, Kamera gehen.
Ich, ja, darauf zu sprechen.
Also wir haben hier ein Wärmebild gemacht. Wir haben ja so eine Wärmebildkamera, die ich jahrelang ins Budget geschrieben hatte, bis ich sie endlich bekam. Das haben wir sie schon viele Jahre. Also ich lege den Raspi mal drüber. Deswegen
benutzt du sie so gerne.
Also ich kann es ruhig mal sagen, wie teuer die war.
Ja, 8000 Euro kostet eine Kamera. Du hast aber andere, ja, es gibt ja jetzt für die Smartphones billigere. Die haben aber, also diese Auflösung ist ja schon nicht doll. Mhm. Und diese Smartphone-Kameras haben nochmal ein Viertel von der. Mhm. Die gibt es aber schon für 200 Euro. Ne? Und es gibt ja diese Cat. Es gibt ja ein Smartphone für 600 Euro. Da ist so eine Kamera mit drin. Aber nur mal hier zur Erklärung, also wir haben jetzt den Raspi da uns mit unserer Kamera angeguckt und ich lege es mal nebeneinander, weil das ist auf den ersten Blick nicht so zu verstehen, warum sieht denn jetzt dieser, also rot ist natürlich heißer und weiß ist noch viel heißer und jetzt sehen ausgerechnet dieser Chip kühl aus. Das ist der Nachteil, das ist ja Infrarotstrahlung, die gemessen wird und von Blechflächen, die haben einen anderen Emissionsfaktor, beziehungsweise reflektieren auch einfach die Umgebungsstrahlung und die ist einfach viel kühler. Ja, deswegen kann man zum Beispiel die Buchsen und sowas, das ist ein bisschen doof. Was man aber sieht, ist in diesem Bereich, wo hier die Energie eingespeist wird, wo die Micro-USB-Buchse ist, Quatsch, USB-C-Buchse ja jetzt, da ist der Spannungswandler, der wird eben auch relativ warm. Und was man schön sehen kann, ist, das hat die Raspberry Pi Foundation auch erklärt, hier ist, der Chip hat extra viele Lotkugeln da unten und sie haben die Leiterbahnen auch ein bisschen sozusagen womöglich dicker gemacht. Der Chip gibt relativ viel Wärme über seine Lötstellen in die Platine ab. Da ist ja sehr viel Kupfer, ja, drin und da strahlt er das dann ab. Deswegen wird es um diesen Chip auch wärmer, ja, da in der Mitte. Aber nur mal so als Idee, also da wird nicht nur eine Sache heiß, ist, aber man kann so ungefähr erkennen, da wird Energie umgesetzt. Ja? Da wird es dann mal wärmer. Genau.
Okay, gut, ja, super. Vielen Dank für den Einblick. Dann
sehr gerne.
Zeit sparen, nicht mit übertakten.
Ja, ist was für Bastler und ist für Leute, für Bastler, die Spaß an der Sache haben. Ist ein
schönes haben. Thema, ja. Ich finde es auch witzig. Und dann freue ich mich mal auf die Kühlungslösung.
Genau.
Das ist doch gut. Keno, ich hatte eigentlich eine Aufgabe für dich, die habe ich leider vergessen, dir zu erteilen. Ich wollte eigentlich, dass du das mitgebrachte Galaxy Fold in der Sendung die ganze Zeit auf und zu klappst, aber das kannst du ja jetzt noch tun.
Ja, das kann
und dann gucken wir mal am Ende, ob das Display noch funktioniert.
Schade, dass Christoph mir das nicht erzählt hat, dass man für 35 Euro einen PC kriegt, dann hätte ich mir meinen teuren ja nicht gemacht.
Stimmt, was macht eigentlich der PC? Funktioniert er?
Ja, es gibt zwei Sendungen, wo es um meinen neuen PC geht, hier in Uplink. In der letzten habe ich den zusammengebaut und fanden die Leute sehr lustig, weil ich mich angeblich so dumm angestellt habe und ich hatte so gedacht, boah, habe ich das geil hingekriegt. Nichts falsch gemacht, hat auf Anhieb geklappt und die Leute haben sich ausgelassen im Detail, wie unglaublich schlecht ich das. Das hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall hat der PC funktioniert ja wunderbar, auch wenn einige Leser gesagt haben, Ich hätte doch auf gar keinen Fall meine alte SSD booten können, dass das auf keinen Fall geht. Ich hatte, mein alter Computer ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich in den neuen einfach mal testweise die alte SSD mit dem Windows-System reingetan und es bootete auf Anhieb sofort. Also einmal gab es einen Bluescreen das erste Mal, dann hat sich das Windows repariert und das läuft wie Sau.
Das habe ich auch schon mal gemacht, das
fantastisch.
War nicht die klügste Lösung, glaube ich, aber es hat zumindest
und ich bin funktioniert. Sehr begeistert von diesem, von eurer Zusammenstellung auch. Allerdings warte ich noch,
hier,
ja genau, PC. Der optimale PC. Das kommt übrigens in der nächsten Woche, das dürfen wir glaube ich schon mal sagen.
Ja, ne? Ja, das
dürfen wir glaube ich schon mal sagen. In der nächsten Woche gibt es eine monothematische Sendung, wo die Kollegen alles über die optimalen PCs erzählen. Auf jeden Fall warte ich noch auf die Details für die Kühlereinstellung, für die Lüftereinstellung.
Ja, wie man das alles. Das wird ja bis in die letzte Sekunde alles optimiert.
Ja, ja genau.
Und
genau.
Hier übrigens jetzt zu laut Kioske, die neue CT Nummer 24.
Also der ist, du hast den Kühler, den sie empfohlen hatten, aber du hast noch nichts an den Einstellungen geändert.
Richtig,
genau. Ja, ja gut, dann ist kannst er ein bisschen
auch,
lauter. Ja.
Wenn du den schon, dann kannst du doch auch mal kurz den Weihnachtsmann zeigen.
Den Weihnachtsmann, ja. Wir haben den echt, den schönsten Weihnachtsmann der Welt. Ich lege ihn mal kurz hier für die Detailkamera hin. Das ist ein echter Profi-Weihnachtsmann, so sieht er aus.
Und ich hoffe, man erkennt
ihn. Das geht die ganze Zeit so weiter. Da muss ich den ganzen Tag, muss ich da diese
Scheiße. Ich war auch etwas machen. Überrascht, als ich
das da auf der Treppe sah. Ja.
Das war echt mal interessant.
Wie also es gibt auch Weihnachtsgeschenke im Heft, präsentiert von unserem super-duper Weihnachtsmann Keno.
Ja. So, ja, genau. Keno, hier jetzt Falttelefon. Genau.
Einmal, ich muss einmal noch mal nerven. Ich habe gerade noch mal über die Windows-Namensgebung nachgedacht. Und mir ist, ich hatte jetzt, ist natürlich Quatsch, dass Windows 10 was mit dem Jahr zu tun hat. Windows 3.1, Windows 95, Windows 4, Windows 98, Windows 5, Windows XP, Windows 6 und dann kam ja Windows 7. Mhm. Haben sie es einfach durchnummeriert. Windows 8 und dann 9 freigelassen und dann Windows 10.
Richtig.
Ja, das wusste die alle schon. Das
ist mir gerade noch aufgefallen.
So, das hast du die ganze Zeit gemacht.
Ich wollte,
sahst du so konzentriert aus. Ja.
Wollte das mir nur jetzt aufgefallen.
Ja. Ja. Ich wollte mich, mir ist nur aufgefallen, dass es ja ziemlich blamabel ist zu denken, dass Windows 10 was mit dem der Jahreszahl.
Ja, aber das war
jetzt aber eine viel bessere Lösung,
die war schon weniger blamabel jetzt.
Okay, das ist gut. Dann hätte ich das alles mal nicht sagen
sollen. Vergessen wir die Sache mit Windows. Reden wir endlich über jetzt dieses Telefon,
ja,
von dem alle seit Jahren reden.
Ja. Ja. Windows-Telefon, nee.
Das Samsung Galaxy Fold, das günstigste Telefon, das man im Moment kaufen kann, glaube ich.
Ja, was möchtest du wissen darüber?
Keno sitzt schon die ganze Zeit hier,
halt's poliert sein Handy. Halt's doch nochmal in die Kamera und falls mal auf,
dass genau,
die Zuschauer das endlich mal so sehen können.
Willst du mich mal, ich bleib mal hier, weil ich jetzt hier meine
deine Namen privaten Nachrichten.
Genau. So sieht das aus von vorne.
Los, und falt es auf, falt es auf. Crazy. Wow. Da sieht man auch schon ein bisschen die Faltung im Display, ne?
Richtig, das ist immer so, dass allen Leuten, denen ich das zeige, die sagen immer, oh, man sieht ja diese Falte da in der Mitte. Aber das Lustige ist, dass ich als Benutzer die nicht sehe, sondern die sieht man nur, wenn man von der, oh, jetzt kriege ich es nicht mal hin, dass man sie so deutlich sieht.
Doch, doch, man sieht es schon.
Ich habe hier nur so ein kleines Display, aber wenn man, müsst ihr mal ausprobieren, wenn man ganz von vorne guckt.
Ja.
Also jetzt haben wir natürlich auch von oben hier so krasse Scheinwerfer. Ne? Aber
ich habe aber mit dem Format sowieso mein Problem. Also ich, du hattest es mir ja schon mal irgendwie eine Viertelstunde gegeben und so zum Rumspielen vor ein paar Wochen, glaube ich schon.
Ne? Also das ist und sozusagen so 3:4-artig, ne?
Ja, also wenn es zugeklappt ist, ist es ein schick kleines Display, wofür das Gehäuse drumherum einfach viel zu groß ist. Mhm. Und ich finde, es ist aufgeklappt zu groß, um es wie ein Handy einhändig zu halten sowieso. Aber es ist halt auch zu klein für ein Tablet. Also ich würde dann dazu neigen, es im Querformat zu halten und wie so ein iPad Mini vielleicht.
Mhm. Ihr habt so ein, ja, das hat kannst ein iPad ja
Mini, das finde ich ein sehr schönes
wenn,
Format
wenn du, eigentlich. Wenn du jetzt YouTube anmachst und zum Beispiel hier mal auf den Uplink gehst, wo ist er denn eigentlich? Was sind denn hier für komische Dinge?
Kram. Ich finde das 4:3 Format ganz charmant, da kann man alte Fernsehserien drauf
gucken. Was sehr cool wäre Bonanza. Eigentlich, wenn das Scharnier so auf...
Also so, das ist ja schon sehr groß, ne? Also es ist ja schon.
Ja.
Also du kannst natürlich auch so gucken, aber eigentlich willst du es so.
Ich glaube, was ich auch geschickt fände,
war das. Wir so, haben es jetzt hier in der Detailkamera.
Ja, genau.
Mach spul hier mal einen Tick vor, damit.
Also es ist schon geil zum Video sieht. Gucken. Also auch so unterwegs.
Schon wieder Raspi-Gehäuse. Ich bin schockiert.
Ja. Kann das auch noch genau. Helles Displays. Finde ich wirklich fantastisch. Das ist wirklich super kontrastreich, super schön hell.
mal hier.
Ich hatte eben das immer so verstanden, dass dieses Format ja so ein bisschen das Arbeiten mit dem Handy ermöglichen soll, oder?
Genau. Also das ist jetzt ein gutes Beispiel. Jetzt läuft hier ja dieses, können wir nochmal die Detailkamera anmachen? Für die Leute, die uns nur hören, das Handy ist jetzt aufgeklappt und jetzt läuft im Großformat, im ausgeklappten Format eine Uplink-Folge und jetzt wische ich von rechts nach links rein und jetzt werden hier alle Apps eingeblendet, die die Funktion unterstützen.
Im Vollbildmodus sozusagen,
oder? Vollbildmodus, genau. Man kann auch hier nochmal, ich mache einfach mal DuckDuckGo an, interessant. Ja, sorry. Mach mal die Helligkeit ein bisschen so. So gut? Noch ein bisschen. Da kann ich fast nichts mehr sehen. So, und jetzt, jetzt läuft hier das Video und ich habe hier DuckDuckGo, was ich noch nicht bislang noch nicht verwendet hatte, deswegen hier so ein bisschen aber was will er denn eigentlich?
Immer verwerfen? Ein Widget andrehen, glaube ich.
Ist offen, ja, genau. So, und jetzt kann ich aber nochmal wischen und kann jetzt
die Bahn-App öffnen.
Genau, könnte ich die Bahn-App
öffnen. Die kann bestimmt das nicht.
Und jetzt ist mein, Display tatsächlich dreigeteilt. Also hier oben links läuft in groß Uplink. Rechts oben DuckDuckGo, unten rechts die Bahnauskunft und ich kann natürlich dann auch noch so die Größe verändern.
Gehen auch drei nebeneinander so im Hochkantformat?
Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert.
Finde ich jetzt spannend eigentlich.
Naja, aber das Prinzip ist doch sozusagen Multitasking auf dem Handy.
Mhm. Richtig, genau. Und das also geht ich, gut. Ja. Also das ist tatsächlich, also gerade mit dem Video gucken, da sagt, also in Uplink sagt einer irgendwie dummes Zeug, zum Beispiel über die Windows, über den Windows-Namen und dann will man so parallel mal gucken, warum, was da eigentlich los ist. Und da kann das Video einfach laufen bleiben und man guckt sich das an einem kleinen Fenster an. Das ist schon wirklich sehr praktisch. Und ich, ja.
Also was ich vermisst habe an dem Teil, ne?
Ja.
Wenn du jetzt so irgendwie ganz normale Apps benutzt, ist es ja so, entweder in diesem Format offen, das finde ich aber zum Tippen so, ja, weil es auch ein bisschen rutschig ist. Was cool wäre, wenn das so in dieser Form so fast aufgeklappt noch eine Arretierung hätte. Mhm. Weil dann würde es so ein bisschen wie so in der Hand liegen, als wäre das so gekrümmt. So
ja, aber du kannst ja so arbeiten. Also wenn wir jetzt mal...
Ja, aber es ist halt so... Wabbelig, ne?
Das habe ich also hier mal. Das ist ja unpeinlich, das sind hier nur meine Roaming-SMS. Aber wenn du hier die Tastatur dir anguckst, dann, ich habe mir die jetzt schon so groß eingestellt. Ja. Die ist standardmäßig, wenn du nicht SwiftKey, also ich habe jetzt SwiftKey installiert, wenn du nicht SwiftKey installiert, das ist ja auch so eine
geteilte
Trennung dazwischen. Okay. Ich komme aber mit der SwiftKey super gut zurecht und das ist, ich finde es von der Größe absolut fantastisch, dass man so eine große
Tastatur hat. Also du meinst einen Bedienvorteil jetzt?
Ich finde ja, weil ich auch relativ große Hände habe. Ja. Was allerdings gar nicht geht, ist halt die gleiche Tastatur hier vorne.
Ach so, das kannst du nicht getrennt einstellen.
Wenn ihr euch das mal anguckt, also da kann ich jetzt, wenn ich jetzt schreiben will,
Reiskorn große Tasten.
Sehr schön. Also guck mal,
da habe ich jetzt schon wieder Reiskorn. Mhm.
Also das macht mir überhaupt keinen Spaß. Deswegen muss ich sagen, dass ich das vordere Display, was ja eigentlich so das Unterwegs-Display ist quasi, also das, was man benutzt, um mal eben kurz nach dem, wann der Bus kommt. Und das ist mir zu fummelig. Ich habe es immer aufgeklappt. Also ich benutze eigentlich das vordere Display eigentlich nur, um nach der Uhrzeit zu gucken. Und klappt es halt immer auf. Und das ist unterwegs halt echt ein bisschen groß.
Hast du denn das Gefühl, das ist eine Lösung, die nach ihrem Problem sucht? Oder es ist tatsächlich irgendwie... bringt dir persönlich Vorteile? Also sehr, ich meine, in der Preisfrageklasse ist ja klar, dass es erstmal ein Versuchsballon ist.
Hatten wir schon gesagt, wie teuer das ist?
Nee.
2200 Euro.
Eben. Und es wird aber, kann ja sein, dass die Technik wirklich in den Griff kriegen, dass sie es billiger hinkriegen. Im Moment ist es ja sehr aufwendig mit diesem Gelenk und so und diesem Schirm.
Ja, also ich muss sagen, dass ich anfangs wirklich gedacht habe, dass das ein Gimmick ist.
Ja.
Und habe dann aber wirklich oft Situationen gehabt, wo ich riesengroßen Spaß mit diesem großen Display gehabt habe. Also gerade, wenn du irgendwo sitzt und irgendwie Medien konsumierst auf dem Handy, auch Instagram oder Facebook, das sieht einfach richtig geil aus auf diesem großen
Ding. Du benutzt doch, wie lange benutzt du das schon, das Telefon?
Ich benutze das schon fast 2 Wochen.
Okay, und wie macht sich das Display? Ich meine, das Display und das Scharnier waren ja der große Knackpunkt bei der, ich sag jetzt mal, ersten Vorführungsversion.
Ach so, meinst du, ja. Guck mal hier, ganz kurz mal hier Instagram, der CT-Magazin-Account. Ich meine, das hatte halt einfach eine ganz andere Wirkung, wenn du da so durchscrollst.
Ja, größer ist immer besser, das wissen wir ja.
Ja, aber
warum hat man dann kein Tablet gleich? Also, weil man es zusammenklappen kann und dann in der Tasche
hat. Genau, weil das Tablet habe ich Also ich war ja gestern unterwegs bei Xiaomi in Madrid und da habe ich überlegt, nehme ich da jetzt mein Tablet mit, weil das sind ja auch, ich weiß gar nicht, wie viel wiegt so ein Tablet, 300 Gramm oder so, 400, 500. Und das will man irgendwie nicht dabei haben. Und da hat man jetzt mit dem Teil, hast du halt kombiniert. Also
es ist taschenkompatibel.
Ne? Ja, es passt gut in die Hosentasche. Und das ist halt natürlich für den Preis, das gehört ja auch dazu, aber es ist in allen Belangen völlig High-End. Also es hat 12 GB RAM, es gibt nur eine Version mit 512 GB Flash. Es hat der Akku, ich glaube, haben wir gerade nachgeguckt, 4280 mAh. Der Akku hält ewig. Also wir haben hier mal, wenn man nur das vordere Display benutzt und da einen YouTube-Stream drauf laufen lässt, dann ist es das erste Gerät, was wir hier in der Redaktion haben, was 25 Stunden durchgehalten hat. Also WLAN, Streaming, YouTube und Video-Display
mit 200 Kandela. Gibt es so lange YouTube-Videos überhaupt?
Wie bitte?
Gibt es denn so lange YouTube-Videos?
Also, wir benutzen immer das,
Longplay
von GTA 5, wo jemand das ganze Spiel durchspielt. Das ist, glaube
ich, ich dachte, Keno baut noch einen PC.
Nee. Oder? Nee. Aber das ist alles cool.
Ja.
Aber wie gesagt, es ist halt auch sehr, sehr teuer. Aber ich glaube, es ist schon praktisch, aber ich glaube, der große Punkt, warum Leute das vielleicht kaufen, ist tatsächlich der Auffallfaktor, der ist ja eigentlich quasi, den gibt es ja nicht
mehr bei Handys. Der Bling-Bling-Faktor.
Richtig. Sozusagen. Also bei den ersten iPhones war das ja so, da war man cool auf einer Party und ist angesprochen worden. Und bei dem Ding jetzt ist es mir jetzt beim Fliegen gestern passiert, dass ich zweimal von Leuten, weil man muss ja auch mal seinen QR-Code scannen, mit dem Ticket bin zweimal angesprochen worden von Leuten, die gesagt haben,
das ist aber nicht das Weihnachtsmann-Kostüm an.
Nee. Die wollten einfach nur wissen, was ist das denn? Oh, davon habe ich gehört, das ist dieses Falthandy, darf ich mal sehen und so. Also das mögen ja Leute. Die mögen, also
ja, es gibt ja
Leute,
die
mögen gerne auffallen und mögen sich, also, und die Leute, man weiß auch, dass es sehr teuer ist, das Handy ist also auch
ein Statussymbol. Ja, klar,
mit diesem Faltmechanismus, den hat Samsung halt verbessert, weil die erste Version ist, das Teil haben sie an ein paar Tester geschickt und von den paar Testern auf der Welt hatten gleich 3 oder 4 oder 5 große Probleme damit, das Ding komplett kaputt gegangen ist. Einige haben auch Fehler gemacht, dass sie die vermeintliche Schutzfolie abgezogen haben, die aber zum Display dazugehört. Aber ich meine, das finde ich, kann jedem passieren. Wenn da so eine Ecke absteht, dann denkt man,
es sollte keine Ecke von einem Gerät abstehen. Nee,
genau. Jetzt aber haben sie also die Folie, haben sie jetzt unter diesen Gehäuserahmen. Ja. Vielleicht kann man nochmal in die Detailkamera gehen. Man sieht hier, hier ist.
Ich mach's das Display mal aus, wenn das geht. Dann sieht man es,
glaube ich, besser. Aber meinst so du?
Man wirklich nur das Display.
Ist das nicht einfach nur schwarz sein?
Oh, aber es ist besser, als wenn es nur weiß ist.
Also hier sieht man halt so einen kleinen Rand außen und da drunter ist jetzt halt diese Kunststofffolie. Okay. Und was Samsung auch noch gemacht hat, ist, dass sie hier in diesem Scharnier hier unten.
Vielleicht kippst du es mal nach
oben. Ja, nee, ich glaube, das kann man jetzt sehen. Hier unten, da sind jetzt so kleine Näschen dran, die halt verhindern, dass da Staub, Dreck oder.
Wie ist denn das Partikel überhaupt mit Staub, der sich zwischen den beiden Displayflächen verkeilen könnte?
Ja, und das da soll ja verhindert werden durch
diese Nasen. Nee, aber ich meinte hier, also
wenn es flach ist.
Wenn's flach ist, wenn ich das zusammen, also da fällt jetzt ein Sandkorn drauf, meinetwegen.
Hatte ich schon, ist mir bislang nichts passiert. Also Samsung sagt ganz klar, auch wenn du das erste Mal anschaltest, kriegst du so ein Screen, wo gesagt wird, hier, das ist speziell das Handy, das ist empfindlich, das ist weicher. Mhm. Achten Sie drauf, mit dem Fingernagel nicht drauf rumzukratzen und so Sachen.
Zumal du ja hier diese umlaufende Kante hast. Mhm. Also ich glaube, wenn und es ja auch so ein bisschen, es ist ja so ganz minimal V-förmig eigentlich. Und ich glaube, wenn da so ein bisschen Sandkörner zwischen sind, drücken die gar nicht so aufs Display.
Das kann gut sein, ja. Also ich schiebe das Ding, ich habe das so halt in der Hosentasche und
aber trotzdem, für Schutzhüllen und so weiter müsste man ja noch extra konstruieren. Guter Punkt,
ist mit beigelegt.
Keno hat schon alles geputzt die ganze Zeit, das ist wieder total voll.
Ja, gut, deswegen sollte man, also ich denke, das will auch jeder benutzen bei so einem teuren Gerät. Also man hat hier solche.
Die liefern sie mit,
oder? Die werden mitgeliefert, die klebt man, hier sieht man, hier sind so Klebefolien. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil wollen wir noch fotografieren, das Handy.
Andersrum.
Andersrum, genau. Immer wieder, wie unbegabt ich beim Basteln bin. Und das trägt wenig auf.
Das stimmt.
Und wie bitte? Ach, du bist noch auf meiner Detailkammer. Ja, das weiß ich doch nicht.
Da, guck doch da. Ja. Wir sehen das doch.
Wir sollen ja nicht immer da hingucken.
Ach, wir sollen ja nicht hingucken. Stier immer die ganze Zeit in die Kamera.
Ich weiß halt nicht, ob das wirklich irgendwas, weil das halt ja, sehr starr wirkt und sehr dünn, dieses Material hier. Ob das wirklich einen Sturz aushält, also es ist mir noch nicht runtergefallen.
Gib mal kurz her.
Aber ja, also ich könnte mir vor, also wenn es sowas günstiger angeboten wird und vor allem dieses vordere Display ein bisschen größer wird, weil das ist, dass man halt tippen kann, dann wäre ich dabei. Also dann würde ich mir das auch privat kaufen.
Mein Gedanke war ja, ich hätte gerne ein kleines Smartphone mit dem, einfach nur mit diesem kleinen Display. Mhm. Ja, vielleicht so ein paar Millimeter breiter, weil die Tastatur ja doch arg klein ist, ne? Aber ansonsten, das wäre ein schönes Smartphone.
Ja. Ich glaube, das Gute an Smartphones ist, dass es extrem viele Bauformen gibt
und
man sich das aussuchen kann. Das ist
eine sehr ungewöhnliche.
Das ist eine sehr ungewöhnliche, ja. Das
noch, ne, mal gucken.
Noch, mal sehen, ja.
Soll ja irgendwie so ein, will Motorola nicht auch sowas bringen irgendwie?
Da sind dieses Razer wollten sie.
So was aussieht wie diese Razer von vor 15 Jahren.
Dieses Razer sollte auch so ein durchgängiges Display kriegen und auch zum Klappen sein. Aber das soll auch schweineteuer sein. Ich glaube auch 1200,
1500. Und Microsoft hat ja nun mit dem vorher diskutierten Microsoft 10X nun extra gesagt, sie fänden zwei separate Schirme besser. Also diese Neo, Surface Neo Devices, die da kommen sollen. Und Duo, die haben ja nun explizit einen Klappschirm. Also zwei getrennte Schirme, die ich auch getrennt bespielen kann. Ich weiß es nicht. Also ich finde es ja immer gut, wenn mal so neue Bauformen kommen, dann lernt man Neues darüber. Aber ich glaube, a priori, bevor man überhaupt mal gesehen hat, was man damit so machen kann, ist es, glaube ich, sehr schwer einzuschätzen, auch für wen es sein könnte. Ne?
Ja, also, ja, absolut.
Wir haben ja auch Kollegen, die schwärmen total von dem Galaxy Note und mit diesen ganzen Notizengeschichten. Das ist, glaube ich, auch einfach so Geschmackssache. Das Gerät ist ja wohl auch ganz beliebt und diese Stiftbedienung, also ich finde, gibt halt sehr unterschiedliche Typen. Ne? Also, apropos, ist das auch mit Stift bedienbar oder nee? Nee. Das ist, okay, nee. Das ist nur Touch.
Und es gibt ja auch noch das Huawei Mate X, das ist aber noch nicht draußen. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen eleganter aus, vor allem, weil das hat das Display außen. Das heißt, es hat nicht vorne nochmal ein Display, sondern du klappst. Du hast sozusagen, wenn du das nur zusammengeklappt hast, dann siehst du nur die halbe Seite vorne, aber das ist eben noch nicht raus. Und also es kommen da so einige Sachen. Es gibt ja auch noch ein Handy, ein Falthandy von der Firma Royole, das FlexPi.
Ja, ist da ein Raspi drin?
Ja, wir haben ein Video dazu, auch bei uns im Channel und auch auf Heise Online. Und das ist aber, das sieht halt aus wie so ein altes Portemonnaie. Also das ist halt auch so ein richtiger Schlappen. Und das hat sich nicht so richtig durchgesetzt.
Okay. Also es gibt ja auch übrigens bei den Mini-PCs, ne? Also ist ja klar, es gibt ja diese ehemaligen E-PCs, also diese wie heißen sie denn noch? Diese
Netbooks,
so 10 Zöller oder 11 Zöller, die es zum Teil auch bei Aldi mal verkauft wurden für, sagen wir mal, 250, 300 Euro. Mhm. Aber es gibt einen Trend aus Asien anscheinend. Haben wir vor ein paar Jahren auch schon mal getestet. Also wirklich wieder so 7 Zoll Klappdinger. Also wirklich winzige, sieht aus wie dieser alte Psion Organizer oder sowas. Und da habe ich jetzt erst wieder gesehen, dass es dass da wieder eine Neuauflage gibt. Wieder ein bisschen andere Tastatur, ein bisschen größer oder kleinerer Schirm. Scheint für so Casual Gaming unterwegs, aber da ist auch ein vollwertiges Windows oder Linux drauf, wenn man das möchte. Aber
Zoll?
Ja, ist winzig. Aber natürlich ein bisschen, also es sieht aus wie ein ganz, ganz kleines Notebook. Und wir hatten sowas extra mal besorgt. Die kosten auch durchaus 400, 500 Euro. Also, naja, das was, also im Grunde die komischen Casual Game Apps aus dem Microsoft Store. Die laufen da drauf. Weil das halt nur so ein Intel Atom ist. Ja. Und der kann halt auch nichts, aber da sagen natürlich manche, wieso, dafür gibt es 20.000 Spiele. Mhm. Ja? Und du kannst den Emulator laufen lassen, wenn du Lust hast. Also, aber da habe ich mich auch gefragt, es ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist halt für ganz viel, ist es zu lahm und ein bisschen was geht drauf, aber auch da scheint es eine gewisse Community zu geben, die das irgendwie super findet. Aber ist ja nett, wenn es mehr Auswahl gibt, aber da kann man, glaube ich, nicht verallgemeinern. Das scheint mehr für Spezialisten zu sein.
Das stimmt. Ja. Tja, wie sagt unsere Kollegin Pina Merkert immer, es gibt für alles Liebhaber und Spezialisten.
Ja,
das stimmt. Gut, ja, schön, dass ihr da wart. Schön, vielen Dank für die Übersicht.
MetaGear, genau.
MetaGear, genau. Zum Abschluss nochmal ein Dankeschön an unseren Sponsor MetaGear. Das ist die datenschutzfreundliche Suchmaschine. Probiert MetaGear einfach mal aus, wenn ihr Uplink-Gucker seid, was ihr ja in diesem Moment seid, könnt ihr auf den Schlüssel neben dem Suchfeld klicken und den Code Uplink eingeben und dann bekommt ihr eine werbefreie Suche. Ja.
Hm. Wow.
Ja, dann, Keno, falte nicht so viel. Oder falte einfach
ganz... Es ist übrigens auch nicht lauter geworden. Ich habe schon gehört, dass es irgendwann so kratziger wird. Oh, so, aber ja. Das ist...
Silikonöl.
Nee? Ich halte es mal ans Mikrofon.
Ich höre nur deinen Bart.
Kannst du WD-40 drauf machen.
Ja. Oh Gott!
Ja, wupp, ich gleich mal auf.
Mit diesem schrecklichen Bild entlassen wir euch ins Wochenende.
Tschüss!